Für was hat Gott uns geschaffen? Für was machen wir das, was wir machen als Christen? Für was machen wir Jüngerschaft? Für was gehen wir in eine Gemeinde? Für was wollen wir mit Gott unterwegs sein? Die Frage beschäftigt mich und die möchte ich heute mit euch ein bisschen anschauen. Einfach die Frage, warum eigentlich Gott alles gemacht hat, was er gemacht hat. Und da gehen wir ganz zurück zum Anfang. Wenn man das erste Buch Mose im ersten Kapitel lesen, steht, dass am Anfang Gott den Himmel und die Erde geschaffen hat. Und es ist Licht entstanden. Der Himmel hat er gemacht, das ganze Universum, so wie wir es heute sehen. Die Erde mit ihren Pflanzen und Tieren, aber im Wasser hat Gott ganz viel Fisch und Tiere auch dort geschaffen. Es ist alles wunderbar gewesen. Gott hat geredet und es ist so passiert. Wenn Gott etwas gesagt hat, dann ist das genau so entstanden. Der Schreiber vom Schöpfungsbericht, der wird nicht müde, denn auch zu betonen, dass es einfach gut war. Das Geniale ist dann auch noch, dass dort, wo Gott den Mensch geschaffen hat, nicht nur steht, dass es gut war, sondern es war sehr gut. Es war einfach perfekt, das, was Gott gemacht hat. Gott hat geredet und es ist so geworden. Aber für was hat Gott das alles geschaffen? Ich hoffe, die Musik hat euch jetzt nicht abgelenkt. Aber für was hat Gott uns Menschen geschaffen? Für was hat Gott die Tiere geschaffen? Für was hat Gott alles gemacht? Und ich muss sagen, ich komme aus der Entwicklung, ich habe Software gemacht, Elektronik. Und wenn wir etwas machen müssen, ein neues Gerät, haben wir immer ganz genau gewusst, dass das Gerät soll am Schluss das und das erfüllen. Wenn wir irgendetwas gemacht haben, ich war für einige Jahre in der Spritzgussbereich, dann haben wir gewusst, dass wir dort in dieser Maschine sitzen und diese Funktion ausfüllen. Vielleicht interessiert mich das auch darum, gerade als Entwickler, zum Fragen, Gott, wenn du mich geschaffen hast, was ist eigentlich das Ziel gewesen? Was hast du im Auge gehabt, als du das Projekt Weltschöpfung gestartet hast? Und in der Bibel finden wir ganz viele Ansätze von dem, warum Gott uns geschaffen hat. Und ich möchte euch heute, oder jetzt gerade kurz etwas aus dem Psalm 148 vorlesen. Und wie so viele Psalmen, dreht sich dort ganz viel ums Loben. Es steht, Halleluja, lobet den Herr. Alle sollen ihn loben. Der Mond, die Sonne, die Sterne, Tiere, die Würmer, alle sollen Gott loben. Im Vers 5 steht, sie alle sollen den Herrn loben, denn auf seinem Befehl wurden sie geschaffen. Also ein Grund zum Gottes Loben ist anscheinend, wir sind geschaffen worden von ihm. Und dann geht es weiter, sagt einfach die Tiere, die Walfisch, die Tiere in den Meerestiefen, sogar der Blitz, Hagel, Schnee und Nebel, alles soll Gott loben. Und im Vers 12 sagt er wieder, und da finde ich noch schön, lobet ihn, ihr jungen Männer und ihr Mädchen. Mädchen, sagt man auf Schweizerdeutsch. Alte Männer, alte und junge miteinander. Alle sollen Gott loben. Ich glaube, dass wir geschaffen sind, damit wir Gott loben können. Damit Gott im Mittelpunkt sein darf, damit wir Gott können arbeiten können. Im Kolosser 1,16 erwähnte Paulus in einem Nebensatz, alles ist durch ihn, auf ihn an geschaffen worden. Oder im Hebräerbrief schreibt der Autor dort, es ist alles von Gott, für Gott geschaffen worden. Und da könnte man jetzt meinen, das ist ja extrem trocken, was heisst das? Und doch ist das etwas, was mich mit grosser Freude, mit Leidenschaft erfüllt, wenn ich weiss, Gott will, dass ich ihn arbeite. Gott will, dass ich in Gott sein lasse, dass er da im Mittelpunkt sein. Und das ist das Geniale. Gott will das und er hat gewusst, das ist absolut das Beste für uns, aber er zwingt uns nicht. Er hat den Mensch mit einem freien Willen geschaffen und hat gesagt, du darfst dich gegen mich entscheiden. Da ist der Baum im Garten Eden, der hat angefangen. Du musst nicht das machen, was ich dir sage, aber ich wünsche mir das. Der Mensch hat aber immer wieder sich entschieden gesagt, nein Gott, du willst, dass man dich arbeitet. Weißt du was? Ich finde es toller, mich selber anzubeten. Ich finde es toller, wenn ich mich um mich selber kann drüllen. Wenn alles ich der Mittelpunkt bin und nicht du Gott. Aber der Gott hat nicht aufgegeben. Und das finde ich wieder faszinierend, wie Gott immer wieder den Mensch ruft. Immer wieder ist Gott, obwohl ihm der Mensch eigentlich allbotten eine Ohrfeige gegeben hat und gesagt, hey Gott, du interessierst mich nicht, ist Gott immer wieder gekommen und hat gesagt, komm, folg mir nach. Er hat nicht erst mit Jesus angefangen im Neuen Testament, wo er immer wieder gesagt hat, komm, folg mir nach. Sondern schon im Alten Testament hat Gott immer wieder Menschen gerufen und gesagt, hey, bist du parat, gegen den Strom zu schwimmen und mein Arbeiter zu werden? Mich, dein Gott sein lassen. Bist du das parat? Einer von denen, wo Gott rausgerufen hat und wo mich extrem fasziniert, ist der Abraham. Der wird im Jakobus sogar als Freund von Gott bezeichnet. Und da möchte ich heute eine Geschichte mit euch anschauen, aus dem 1. Mose 22, die Bibel dabei haben, darf ich das gerne aufschlagen. Und vom Abraham können wir ganz viel lernen über das, was Arbeitig bedeutet. Was es bedeutet, als Arbeiter von Gott zu leben. Und wir können uns fragen, vielleicht, wo kommt das Wort Arbeitig beim Abraham das erste Mal vor? Der Abraham war einer, der allbot einen Altar gebaut hat für Gott. Einmal hat er in Sichem einen gebaut, dann in Bethel einen. Es ist nicht, dass ich jetzt so viel weiß, ich habe das nachgeschaut. Und hat immer wieder Gottes Gegenwart gesucht. Aber es ist nicht dort, wo das Wort Arbeitig zum ersten Mal vorkommt. Sondern eine Geschichte, die ich jetzt euch heute mit euch anschauen möchte. 1. Mose 1, 22. Ich wollte die Geschichte euch Teil erzählen, Teil will ich vorlesen. Der Abraham ist schon drei Tage unterwegs mit seinen Leuten, hat ein paar Knechte dabei gehabt. Müsst ihr euch vorstellen, sie sind irgendwo auf einer grünen Pampa unterwegs, es war frisch am Morgen, der Tau ist noch auf dem Boden gelegen. Und doch war irgendwie eine bedrückte Stimmung gewesen. Gerade der Abraham war irgendwie nicht so happy gewesen. Und dann, irgendwann stoppt Abraham und sieht etwas in der Ferne und sagt, Leute, zu den Knechten, ihr bleibt jetzt da. Er sagt da im Vers 5, der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder bei euch zurück. Das ist das erste Mal, wo Arbeitig in der Bibel vorkommt. Der Abraham sagt, ich und der Junge, wir gehen Gott anzubeten. Wir sind bald wieder bei euch zurück. Dann stellen wir uns vor, ja klar, der Abraham hat seine Elektrogitarre dabei gehabt, der Isaac, der dann auch mitgegangen ist, der hat sein Schlagzeug mitgenommen, vielleicht ein Cajon, weil es ein bisschen weniger schwer ist. Und dann sind sie mit den Stöpseln im iPhone in die Ohren aufgegangen und denken, jetzt gehen wir worshipen. Das war es aber nicht. Das Schlagzeug war noch nicht erfunden. Und der Abraham hat ganz einen anderen Auftrag gehabt. Der Auftrag, den Abraham hatte, der Gott ihm, das sehen wir im Vers 2, gegeben, hat gesagt, geh mit deinem einzigen Sohn Isaac, den du liebst, in das Land Moria, dort zeige ich dir einen Berg, auf ihn sollst du deinen Sohn Isaac töten und als Opfer für mich verbrennen. Und da lauft der Abraham auf den Berg rauf und sagt einfach, ich und der Isaac gehen anzubeten. Gott war gerade dabei gewesen, ihm das wegzunehmen, was ihm am meisten bedeutet hat. Wir wissen wahrscheinlich nicht, was dem Abraham der Isaac bedeutet hat. Gott hat ihm mal verheißen gehabt, dass er eine riesen Nachkommenschaft von ihm wird kommen. Er hat jahrzehntelang keinen Sohn gehabt, hat an Gott geglaubt und irgendwann, wo noch Hunderte war, ist dann der Isaac auf die Welt gekommen. Und jetzt ist der Bursch so etwa 16. So langsam im Alter, dass auch in das reinkommt, der Erb, also das mit dem Erb anzutreten, Nachfolge anzutreten. Und da kommt Gott und sagt, Abraham, du gehst jetzt auf den Berg rauf und du musst mir deinen Sohn Isaac opfern. Und der Abraham sagt, ich und mein Sohn, wir gehen rauf, Gott anzubeten. Ich und mein Sohn gehen Gott anzubeten. Was hat der Abraham eigentlich unter Arbeitig verstanden? Was versteht die Bibel unter Arbeitig? Und vielleicht da müssen wir uns vielleicht kurz hinterfragen, was wir eigentlich unter Arbeitig verstehen. Weil irgendwie passt das nicht so zusammen mit dem, was wir da jetzt sehen beim Abraham. Was versteht die Bibel unter Arbeitig? Ist es vielleicht das, dass wir irgendwie wie eine Worship-CD hören? Ist es, dass wir einen Worship-Gottesdienst gehen, wie die Jungen sagen? Ist es das, dass wir in einer Anbetungszeit sind, wo wir uns gut fühlen, wo wir uns von Gott berührt fühlen? Ist das, was die Bibel als Anbetung meint? Ich habe absolut nichts gegen Anbetungslieder. Ich finde das mega schön. Ich habe fast nur solche. Die Jungen, wenn ich im TC irgendwie meine Musik laufen lasse, das kommt nicht gut an. Ich finde es auch wichtig, dass wir Gefühle haben, unterwegs sind, wenn wir mit Gott in Beziehung leben. Aber ich glaube, Anbetung ist viel mehr als eine gute Worship-Zeit zu haben. Wenn man aufs Hebräische schaut, was Anbetung heisst, dann heisst Anbetung, kommt vom Wort, sich beugen. Also eigentlich hat Abraham gesagt, ich und mein Sohn gehen auf den Berg, um uns vor Gott zu beugen. Das heisst, dass Abraham gesagt hat, ich gehe dort rauf, obwohl ich es nicht verstehe, obwohl es mir unendlich wehtut, um mich vor Gottes Willen zu beugen. Vor Gott, der mir dann Befehl gegeben hat, tue ich mich einfach beugen und bin ihm gehorsam. Darum hat Abraham in dieser Situation können davon reden, dass er Gott arbeiten geht. Der Abraham ist auf den Berg aufgegangen und hat gesagt, ich gehe mich unter den Willen von Gott beugen. Auch wenn es mich alles kostet. Auch wenn mein ganzes Leben, mein persönliches Ich, durch das eigentlich völlig zerstört wird. Ich muss mein Liebste Gott geben. Warum hat Abraham das überhaupt können sagen? Warum ist er fähig, sich so einen riesen Schritt zu machen? Ich finde es noch spannend. Ich denke, das hat dem Abraham einen riesen Schnitt ins Herz gegeben. Der Isaac, der ist nicht allzu dumm gewesen anscheinend. Und die sind auf den Berg hochgelaufen. Und Isaac hat schon vermutet, wenn der Vater von Anbetung redet, sich vor Gott beugen, wahrscheinlich tun wir opfern. Das hat er auch vorher gesagt, wir gehen rauf, gehen opfern. Und dann sind sie hochgelaufen. Wie gesagt, Gitarre und Schlagzeug haben sie nicht dabei gehabt. Und wo sie so laufen, irgendwann sagt der Isaac, hey, Papi, wir haben das Feuer dabei. Das war wahrscheinlich in einem Kessel oder etwas, nicht das Feuerzeug. Und Holz haben wir dabei. Aber wo ist das Opfertier? Wo ist das Schaf? Und da sagt der Abraham seinem Sohn im Vers 8, Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Gott wird sorgen. Und ich glaube, da ist der Schlüssel von dem, dass der Abraham überhaupt fähig ist, so eine krasse Anbetung zu leben. Dass er fähig ist, einfach kompromisslos zu sagen, ich gehe den Weg, wo Gott mir jetzt gesagt hat, obwohl ich es nicht verstehe, sehr wahrscheinlich, und weil es mir unendlich wehtut. Der Abraham sagt da, Gott wird schon dafür sorgen. Der Abraham hat Gott vertraut. Der Abraham hat gewusst, dass wenn jetzt vielleicht er doch so weit kommt, dass er seinen Sohn muss töten, dass Gott ihn wieder auferwecken kann. Und ihm nochmal einen Sohn kann schenken. Er gewusst, dass für seinen Gott nichts unmöglich ist. Er gewusst, dass Gott ihn liebt, auch wenn er ihm jetzt so eine schwere Prüfung auferlegt. Der Abraham hat einfach Gott vertraut. Und das hat ihm fähig gemacht, zu sagen, ich gehe Gott anzubeten. Ich gehe mich vor Gott zu beugen. Und doch, müssen wir uns das vorstellen, der Abraham und der Isaac sind hochgelaufen. Ich weiß nicht, wie lange sie gelaufen sind. Vielleicht ist es eine Stunde, zwei, drei. Ich stelle mir vor, es war relativ ruhig, weil der Isaac hat wahrscheinlich irgendwie gespürt, etwas stimmt nicht. Aber der Abraham hat gesagt, Gott wird sorgen. Dann kommt der Abraham auf den Berg rauf und denkt, schaut mal um, ist irgendwo ein Schaf, das man opfern könnte, hat Gott gesorgt? Es ist nichts. Der Abraham fängt an, Steine zusammenzutragen, der Sohn hilft ihm. Sie bauen den Altar, er schaut um, hat Gott schon irgendwie gesorgt? Es ist immer noch nichts. Aber der Abraham war da, um Gott anzubeten. Er hat weitergemacht. Und dann haben sie das Holz zusammengelegt, das sie hatten, haben es auf den Altar gelegt. Und dann ist der Moment gekommen, Abraham noch mal vielleicht geschaut, hat Gott gesorgt, es war nichts. Und dann wäre jetzt vielleicht der Moment gewesen, wo Abraham gesagt hat, du weißt was, Gott, ich packe es zusammen. Also das kann nicht sein, dass du mir das Liebste wegnehmen willst. Aber der Abraham hat vertraut, hat Gott so lieb gehabt, dass das keine Frage war für ihn. Und dann hat Abraham seinen Sohn genommen. Ich habe kein Kind genommen, aber ich stelle mir das unendlich schwer vor. Er hat ihn zusammengebunden, hat ihn gefesselt und hat vielleicht immer noch geschaut, ist irgendwo etwas noch, wo Gott gesorgt hat, nichts gewesen. Dann hat er sein Messer genommen und wäre parat gewesen, seinen Sohn für Gott zu töten. Wir wissen, dass Gott kein Menschenopfer will. Aber der Abraham wer bereit gsi, seinen Sohn für Gott herzugeben. Und in dem Moment, wo er zustechen wollte, in dem Moment hat Gott eingegriffen. Hat der Engel von Gott vom Himmel gerufen und gesagt, ich lese im Vers 11 und 12, Abraham, Abraham, rief da der Engel des Herrn vom Himmel, ja Herr, leg das Messer beiseite, tu dem Jungen nichts, jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du bist sogar bereit, deinen geliebten Sohn für mich zu opfern. Und dann hat Abraham umgeschaut und es hat sich tatsächlich irgendein Tier in einem Gestrüpp verfangen und hat dann das können Gott opfern. Der Abraham war bereit, alles für Gott zu geben. Und ich glaube nicht, dass jetzt Gott uns täglich mit so Sachen prüft. Das ist jetzt nicht das Ding, wo Gott irgendwie uns in so Sachen hineingibt. Ich glaube, dass Gott uns Prüfungen schenkt, so wie die jetzt beim Abraham, damit wir wachsen können, auch in unserem Vertrauen zu Gott. Und trotzdem können wir ganz etwas Wichtiges lernen, was Anbetung heisst. Ich bin parat, mich unter dem Willen von Gott zu beugen. Ich bin parat, Gott gehorsam zu sein, koste es, was es wolle. Und das kann so ein Ding in uns auslösen, wo wir denken, oh, das Druck, das ist doch nicht einfach, das ist nicht schön. Das tut mich depressiv machen. Aber ich glaube, Abraham hat begriffen, was es heisst, als Arbeiter zu leben. Er hat gewusst, es ist absolut das Beste für mich. Er hat gewusst, Gott will das Beste für mich. Und darum gibt es nichts Besseres, als dass ich sage, ich folge Gott, so wie er sagt. Ich lerne Gott sein, ich lerne ihm seinen Platz und lebe als ein Arbeiter von ihm. In dem Sinn, das finde ich ganz wichtig, ist Anbetung hat nichts mit etwas im Empfangen zu tun von unserer Seite. Wenn wir von Anbetung reden, gerade auch vielleicht Anbetungsgottesdienst, erwartet mir, dass wir irgendwie etwas empfangen. Anbetung hat mit dem zu tun, dass ich sage, Gott, du kommst mein ganzes Wesen über. Ich stehe dir zur Verfügung. Ich will dir etwas geben. Vielleicht noch gut, wenn wir das einmal überlegen, wenn wir uns vielleicht stören an Lieder, an einen Liedstil, der mir jetzt nicht passt, aber über die anderen passt. Wenn wir Gott auch loben, das ist auch ein Teil von Anbetung. Geht es nicht primär nur um mich. Es geht darum, dass wir Gott sind, lassen sie und ihn preisen, ihm die Ehre geben. Und letztendlich geht es auch um Gehorsam, dass wir sagen, Gott, ich bin bereit, dir zu gehorchen, mit dir unterwegs zu sein und dir zu folgen, wo dort, wo du mich anschickst. Jetzt zurück zu uns. Ich bin der Meinung, dass wirklich Anbetung das ist, wo Gott uns geschaffen hat. Ich bin der Meinung, das ist etwas, was uns mit Leidenschaft erfüllen soll. Es sollte nicht etwas, was uns abgedruckt sein. Ich bin der Meinung, dass der Abraham das gelebt hat. Der Abraham, der als Freund von Gott bezeichnet wird. Und da wollte ich jetzt kurz an die Seite beleuchten, warum ich glaube, dass das absolut das Beste ist, wenn wir als Arbeiter von Gott leben. Und das können wir ganz einfach auch in den Bereich der Technik hineinschauen. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon einen Zug gesehen habt, einen Schnellzug, der auf der Autobahn an euch vorbeigerast ist. Jetzt nicht neben der Autobahn, sondern auf der Autobahn. Hat irgendjemand? Zum Glück nicht, sonst wäre jetzt dumm da gestanden. Ich weiß nicht, wie viele von euch ein Flugzeug im Wasser gesehen haben. Das gibt's, aber wo man als Fähre eingesetzt hat. Nicht, wo nachher noch eine halbe Stunde dann macht, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, niemand von uns hat ein Flugzeug gesehen, wo als Fähre eingesetzt wird, wo man hinten den Bauch aufmachen kann, Autos rein und dann fährt es übers Wasser weiter. Es schwimmt natürlich, vielleicht hat es sogar noch Flügel. Es ist für uns ganz logisch, ein Flugzeug gehört in die Luft. Ein Zug gehört auf die Schiene. Wir haben ganz schreckliche Geschichten gehört in letzter Zeit von Zeugen, die aus der Schiene gesprungen sind. Es kommt nicht gut. Und es ist genau das. Wenn wir etwas für einen Zweck machen, wird das Gerät, das Fahrzeug jetzt in dem Moment, wird am besten seine Funktion erfüllen, wenn es innerhalb von dem Bereich sich bewegt, wofür es gemacht worden ist. Also wenn ich jetzt einen Zug mache, dann ist der Zug gemacht, um auf Schiene unterwegs zu sein und dort kann er schneller unterwegs sein als ein Auto. Wenn ich ein Flugzeug mache, ist das Flugzeug nicht gedacht, um im Straßenverkehr in einer Großstadt rumzufahren. Es ist mega blöd mit diesen Flügeln, man kommt immer wieder an. Und die anderen Autos stören sich, weil sie rausgeblasen werden. Also Es macht keinen Sinn, ein Flugzeug gehört in die Luft. Und das glaube ich auch. Es ist bei uns so, dass wir, wenn wir als Arbeiter geschaffen worden sind, wir als Arbeiter sollen leben. Und das extrem gut ist, es nichts Besseres gibt für uns, dass wenn wir als Arbeiter von Gott leben dürfen, weil es ist der Zweck, wofür uns Gott auch gedacht hat. Etwas, was außerhalb von diesem Zweck funktioniert, wird immer irgendein Bastel sein. Man kann vielleicht ein Flugzeug umbauen, dass es als Schiff brauchbar wird, aber es wird ein Bastel sein und wird nie ideal funktionieren. Und da ist, glaube ich, der Punkt, dass wir Menschen immer wieder gedacht haben und uns einreden lassen haben, hey, ich bin ein Flugzeug, obwohl ich eigentlich ein Schiff bin. Und das ist der Punkt, dass auch der Mensch immer wieder gedacht hat, ich weiß besser als Gott, der mich geschaffen hat, wofür ich da bin. Gott anzubeten, Gott im Mittelpunkt zu lassen. Vergiss es. Ich will Gott sein. Ich will im Mittelpunkt sein. Ich bin doch so super. Und wir vergessen, dass Gott uns gemacht hat und uns für etwas gemacht hat, dass er eigentlich absolut am besten für uns weiß. Was wir ganz häufig auch vergessen, das ist der Unterschied von einem vielleicht Ingenieur, der ein Flugzeug entwickelt, dass Gott uns liebt und dass Gott wirklich das Beste für uns will. Ein Ingenieur entwickelt, der schafft schlussendlich auch nur für seinen Lohn. Und er will sein Flugzeug vielleicht auch ein bisschen lieb haben. Aber er kann es nie umarmen, er kann nie eine Beziehung mit dem Flugzeug haben. Und Gott will eine Beziehung mit uns haben. Gott hat uns lieb und will, dass wir in dieser Bestimmung von ihm leben. Es mag extrem verlockend klingen, wenn ich als Schiff geschaffen bin, ich als Arbeiter geschaffen bin, dass ich etwas anderes sein will. Aber es ist schlussendlich etwas, was uns zerstören kann, wie es auch die Sünde macht. Dass wenn wir sagen, ich will mich selber zum Gott machen, wird uns von Gott entfernen und schlussendlich uns kaputt machen. Und ich finde es ganz spannend, wenn man im 1. Mose 12 noch lesen, Vers 2, wo Gott Abraham ruft und sagt ihm, ich werde dich zu einer grossen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen gross machen und du sollst ein Segen sein. Und ich glaube, um das genau geht es. Wenn Gott dem Abraham sagt, ich rufe dich raus, du gehst jetzt in ein Land, du wirst jetzt Leben lang als Ausländer leben. Aber ich verspreche dir, du wirst eine grosse Nation sein und ich will dich segnen. Was stellen wir uns amigs unter Segen vor? Ich glaube, wir Christen haben manchmal eine interessante Ansicht im Sinn von, Segen heisst, ich muss alles richtig machen und dann wird Gott mich überhäufen mit Geschenken und sonst tut er mich strafen. Je länger, je mehr ich über das Segen nachdenke, glaube ich, dass Segen Gott uns will segnen, indem wir ihm nachfolgen, indem wir ihm gehorsam sind. Ganz ein einfaches Beispiel. Ein Zug, der das Leben lang auf der Autobahn unterwegs war und jetzt von jemandem gerufen hat, sagt, hey, weißt du was, lieber Zug, ich stelle dich jetzt mal auf eine Schiene. Dann wird jetzt der Zug auf dieser Schiene unterwegs und denkt, boah, was für ein Segen. Es holpert nicht mehr und ich kippe nicht die ganze Zeit um. Er ist auf der richtigen Schiene unterwegs und ist durch das auch schon mal gesegnet, weil er auf dem Weg ist mit Gott. Und es hat gar nicht so viel mit zu tun, dass Gott uns noch zusätzlich mega muss überhäufen. Wir sind auf dem Weg beginnt, wo Gott uns für uns vorbereitet hat, sind wir automatisch auf dem Weg vom Segen. Und das motiviert mich unheimlich. Einfach zu wissen, das ist der Inhalt auch von der Nachfolge. Darum wollte ich Gott nachfolgen. Darum wollte ich auch mein Leben heute und meinen Alltag Gott zur Verfügung stellen, weil ich bin in dem Weg, wo Gott für mich vorgesehen hat. Ich bin überzeugt, wie ich es schon mal erwähnt habe, dass Anbetung absolut zentral ist in der Bibel. Dass es das ist, wofür wir geschaffen sind. Und ich ganz kurz, immer wieder ist Anbetung das Thema, das Gott auch beschäftigt. Zum Beispiel hat er nicht beim Abraham aufgehört, Menschen zu rufen, sondern später ist das Volk Israel gekommen, seine Nachkommen, und die hat er aus Ägypten rausgerufen, auch wieder damit sie ihn anbetet. Und immer wieder hat Gott sein Volk Israel gerufen. Sie haben immer wieder das nicht begriffen. Sie haben gemeint, ja, wir sind Gottes Volk, wir müssen ein bisschen religiös sein, wir müssen einen guten Gottesdienst haben, einen guten Ablauf, was auch immer, Opfer, und alles hat gestimmt, sehr oft. Aber sie haben nicht als Arbeiter von Gott gelebt. Sie haben sich nicht unter dem Willen von Gott gebeugt. Oder auch, wenn man die 10 Gebote anschaut. Der ganz erste Teil der 10 Gebote geht um das Thema Anbetung. Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich will die zentrale Stelle in deinem Leben haben. Und was ist gegangen, wo Jesus versucht worden ist vom Teufel? einer von den schwierigsten, und manchmal denken wir, ja, das ist jetzt nicht so eine Sache, aber der Teufel hat gesagt, bete du mich an. Es ist auch da wieder schlussendlich gegangen, unter dem Willen, von wem du dich beugen, wem du folgen. Es ist um Anbetung gegangen. Und ich glaube auch, dass Jesus genau für das gekommen ist. Jesus ist gekommen, um Menschen wieder zurück in die Anbetung zu rufen. Um Menschen wieder zurück in die Nachfolge mit Gott zu rufen. Und das ist etwas, was ich mega faszinierend finde. Einmal hat Jesus, wo er mit einer Samariterin, die ist Teil von einem Volk gewesen, wo die Juden eigentlich verabscheut haben, dann mit ihr geredet über Mittag. Und er hat sie wollen mit ihm eine religiöse Diskussion anfangen. Sie hat gemerkt, ah, das ist so ein bisschen ein frommer Typ, jetzt tue ich auch ein bisschen fromm daherreden. Und dann hat Jesus ihr etwas ganz Interessantes gesagt in dem Gespräch hinein. Und ich kann jetzt nicht das Ganze rausnehmen, aber er hat gesagt, dass Gott Arbeiter sucht, die in Wort und Geist arbeitet. Ich lese es euch vor, es ist im Johannes 4, 23. Das ist eine andere Übersetzung da. Doch es kommt die Zeit, ja es ist schon da, in der Menschen Gott überall anbeten können. Wichtig ist allein, dass sie von Gottes Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von diesen Menschen will Gott angebetet werden. Gott will vom Menschen arbeitet werden, wo ihn in Geist und in Wahrheit arbeitet. So wie es da steht, wenn sie von seinem Geist und von seiner Wahrheit erfüllt sind. Jesus hat ja selber gesagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, damit ihr könnt Arbeiter werden. Und das ist das, was eigentlich das ganze Evangelium ausmacht. Ganz häufig haben wir, oder habe ich den Eindruck, sage ich mal, dass man so meint, Hauptsache, ich komme nicht in die Hölle. Wir versuchen, Menschen zu erreichen und haben den Eindruck, eigentlich hat er das gar nicht so nötig, er lebt ja ganz gut. Oder wir denken, hey, du musst unbedingt, weil du, ich will nicht, dass du in die Hölle kommst. Aber es geht um viel mehr als das. Es geht schlussendlich darum, dass wir mal ewig von Gott getrennt sind oder nicht. Aber es geht viel mehr darum, dass er Gott schon in dem Leben mit uns unterwegs sein will. Dass Gott in dem Leben schon will, dass wir als Arbeiter von ihm leben. Dass unser Alltag Gott darf hören und wir Vollgas mit ihm dürfen, ihm nachfolgen, ihm die Ehre geben und ihn im Mittelpunkt unserem Leben lassen. Letztendlich ist aber die Frage, ich habe jetzt viel von Arbeitung geredet. Ich habe gesagt, dass Arbeitung unsere Bestimmung ist. Ich habe gesagt, dass Arbeitung schlussendlich auch das ist, was Gott für uns will. Wir haben gesehen, ja, dass Arbeitung etwas ist, was Gott von uns wünscht, dass er für uns für das gemacht hat. Die Frage ist aber, was bedeutet das ganz konkret für mein Leben? Und ich habe da jetzt zwei Punkte rausgenommen. Das eine ist, dass wir in einer Beziehung zu Gott leben. Wir haben beim Abraham gesehen, dass er fähig ist, als Arbeiter zu leben. Dass er fähig ist, alles für Gott zu geben, weil er Gott vertraut hat. Weil er Gott gewusst hat, dass Gott ihn liebt und das Beste für ihn will. Oder für ihn wünscht. Der Abraham wird als Freund von Gott bezeichnet. Und ein Freund ist halt nicht, das ist nicht ein Facebook-Freund gewesen, sondern wirklich ein Freund. Und wo in einer Beziehung mit Gott gelebt hat. Der Hans-Peter Reuer, der ist leider vor 2 Wochen gestorben. Ich habe das noch geschrieben, bevor ich das mitbekommen habe. Der hat mal gesagt, damit wir Gott anbeten können, müssen wir ihn lieben. Um ihn zu lieben, müssen wir ihn kennen. Wenn es jetzt in uns innen rumort und wir denken, hey, das Gott anzubeten, alles Gott zu geben, hey, das kann doch nicht sein. Dann kann es sein, dass wir Gott vielleicht noch zu wenig kennen. Dass wir Gott noch ein bisschen misstrauen. Dann darf man da dran sein und sagen, Gott, hilf mir, dass ich einfach darf die Leidenschaft überkommen. Die Leidenschaft, die Abraham hatte, zum parat sein, alles für dich zu geben. Dass ich darf begreifen, wie lieb du mich hast, wie viel du für mich gegeben hast, dass du Jesus geschickt hast, nur für das, dass ich als Arbeiter von dir leben darf. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese Beziehung mit Gott auch investieren. Darum will ich die Bibel lesen. Weil ich will Gott kennenlernen. Ich will es nicht machen und davon weigere ich mich. Und es ist einige Jahre in meinem Leben auch so gewesen, dass ich die Bibel gelesen habe, wenn man als Christ einfach seine stille Zeit so machen sollte. Und man hat so ein Ritual, das man erfüllen muss. Aber je länger, je mehr will ich Gott einfach kennenlernen. Ich will lernen, wie Gottes Herz schlägt, was er von mir will. Ich will ihn lernen, mehr lieben und mehr vertrauen. dass ich als Anbeter von ihm leben kann. Darum wollte ich auch beten. Darum wollte ich mit Gott reden und beten. Auch da bin ich ganz viel am Lernen. Früher war es ganz viel so, ja, Gott ist der, der mir unsere Bestellung abgibt. Aber ich wollte lernen, auf Gott zu hören. Beten ist auch hören. Dass Gott zu meinem Herz redet. Und dass ich mit ihm darf, im Alltag in einer Beziehung leben. Wenn wir als Anbeter leben wollen, dann wollte ich uns Mut machen, dass wir in dieser Beziehung mit Gott leben. Es geht nicht darum, dass wir irgendein frommes Ritual erfüllen. Es geht nicht darum, dass wir irgendetwas machen, um zu denken, jetzt bin ich ein guter Christ. Um das geht es nicht. Übrigens, Abraham wird Freund Gottes genannt. Er wird als ein riesiges Beispiel angestellt, gerade in der Geschichte von Isaac. Aber er hat ganz viele Fehler gehabt. Und das tröstet mich. Was der Abraham eins verbockt hat, also der darf da vorne nicht predigen, würde ich sagen. Also, der Abraham ist ein Mensch gewesen, wie jeder von uns. Und es ist nicht darum gegangen, dass der Abraham keine Fehler gemacht hat, um als Arbeiter Gottes zu leben. Sondern der Abraham ist einfach bereit gewesen, zu sagen, Gott, mit all meinen Fehlern, und immer wieder springe ich aus dem Gleis raus, ich weiß, aber ich will grundsätzlich dir nachfolgen. Und das motiviert mich. Wir sind völlig irgendwo unterwegs und haben viele Fehler. Und trotzdem will Gott uns als Arbeiter in seine Nachfolge rufen. Das Zweite ist, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, Anbetung hat viel mehr zu tun, als nur, dass ich am Sonntag mit Gott in Kontakt trete. Gott will unseren Alltag, Gott will unser ganzes Leben. Und das finde ich eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie es euch amigs geht. Mir ist ganz häufig so gegangen, dass man am Morgen vielleicht seine stille Zeit macht, mit Gott seine Zeit hat. Nachher betet man und sagt man Amen und Gott, wo bist du den Rest vom Tag? Da gibt es sicher einige, die das besser schon anbringen als ich. Ich bin da auch am Lernen. Aber ich merke, dass Anbetung damit zu tun hat, dass Gott unser ganzes Leben will haben. Es geht um mehr als nur einfach fromm sein. Es geht um mehr als einfach perfekt sein. Sondern es geht darum, dass wir sagen, Gott, ich will mit dir durchs Leben gehen. Du bist der, der alles geschaffen hat. Du bist der, der alles weiss. Hey, ich will dir nachfolgen, weil ich weiss, es ist absolut das Beste. Und wenn ich ein Problem habe mit irgendeinem blöden Bauherr, der mich da stresst am Freitagabend, Gott, ich will das mit dir unterwegs sein. Ich will das mit dir anpacken. Der Bern ist für mich das riesige Vorbild, muss ich einfach auch sagen. Wie du mit Gott in den Alltag lebst, ist für mich immer wieder das Vorbild. Und ich bewundere das, wenn er trotz seiner impulsiven Art und seiner Art, die er hat, aber immer wieder einfach mit Gott unterwegs ist. Und ich glaube, das ist das, was Anbetung ausmacht. Zum Schluss möchte ich zwei Verse noch lesen, die haben wir letztens, ich glaube, auch schon gesehen, im Unti-Abschluss, meinte ich, wo der Paulus im Römer 12 schreibt. Und das ist für mich, das ist ein bisschen klein, aber die Bibel haben, können es dort nachlesen. Der Paulus schreibt im Römer 12, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Der Paulus fängt an und sagt, und ich möchte jetzt nicht eine neue Predigt anfangen, ich habe keine Angst haben, das fasst eigentlich die Predigt gut zusammen. Zum einen sagt er, hey, ich habe euch vor Augen geführt, was Gott alles gut gemacht hat. Schaut euch das mal an. Gottes Gnade, Gottes Liebe, die ist einfach mal riesig da vor euch. Bevor ich euch das Nächste sage, wollte ich, dass ihr das vor Augen habt. Gott hat euch lieb, Gott hat für euch gesorgt, Gott hat Jesus für euch geschickt, hat alles gegeben. Und ihr habt nichts müssen machen, das ist alles Gnade. Das sagt Paulus als erstes. Ihr habt mal einen riesen Gnadenberg vor Augen. Und dann sagt er, die beste Antwort, die man da darauf geben kann, und es ist nicht so ein bisschen, der Mühen, der sollte, sondern die beste Antwort, die du kannst geben, ist, dass du dich einfach sagst, Gott, hey, ich wirf mich in den Berg rein. Ich gebe mein ganzes Leben Gott zur Verfügung. Als ein Lebensopfer, wo Gott zur Verfügung steht. Da sagt der Paulus, das ist ein echter Gottesdienst. Das ist wirklich das, was ich von euch will. Gott hat Freude, wenn wir da zusammenkommen. Und es ist ja ganz wichtig. Gott hat Freude, wenn wir ihm gute Lieder singen. Aber der echte Gottesdienst, das ist der, der im Alltag stattfindet, wo wir unser Leben ganz Gott zur Verfügung stellen können. Und ich wollte euch kurz verdeutlichen, warum ich glaube, dass eben als Arbeiter zu leben, heisst, dass es das Beste für uns ist. Ein Beispiel ist, Gott sagt, wir sollen unseren Feind lieben. Wenn ich jetzt als Arbeiter von Gott lebe und einem Menschen begegnen, sagen wir mal, dem lästigen, dummen, blöden Nachbar. Haben Sie vielleicht auch schon mal gehabt? Ich habe einen super Nachbarn momentan. Aber einer, der einfach motzt, weil wir als Jugendliche am Pingpong spielen sind draußen und dann schreit er vom zweiten Stock ab und dann verschwindet das Teil, gehört mir, obwohl es ihm nicht gehört. Gott sagt, wir sollen den Feind lieben. Als Arbeiter von Gott, tue ich ihn jetzt lieben. Ich muss nicht wegen dem nicht mein Freund werden, aber ich tue ihn lieben. Und was nützt das? Wenn ich jetzt anfange, ihn anzuschreien oder ihn mit Flaschen zu bewerfen, wird es mir nachher nicht besser gehen. Und weil Gott weiß, dass das Beste für mich ist, dass ich meinen Feind liebe, sagt er, lieb deinen Feind. Das wird mir nachher besser gehen. Streitereien bringen mich nicht weiter. Und das ist das, was mich fasziniert. Wir sehen immer wieder die Sachen in der Bibel und denken, oh, Gott zwingt uns zu so Sachen, die so schwer sind. Auch Gott macht, bringt uns nur auf Sachen, wo er das Beste von uns will. Gott sagt, wir sollen nicht stellen. Darum tue ich auch jetzt im Geschäft nicht einfach Sachen mitlaufen lassen, wie es alle anderen machen. Warum? Weil Gott will, dass ich frei durchs Leben gehen kann. Nicht, dass ich muss denken, oh, jetzt habe ich dort irgendetwas gemacht, das nicht sein sollte. Das heisst, als Arbeiter leben. Das heisst aber nicht, als Arbeiter zu leben, dass ich eben muss 1000 Regeln erfüllen, weil Gott das einfach befiehlt und er es irgendwie streng mit mir meint. Nein, das heisst, weil Gott absolut das Beste will von mir. Probieren wir mal, die Gebote von Gott mal aus dieser Sicht zu schauen, dass Gott uns nicht irgendetwas reindrücken, uns einhängen, sondern dass Gott einfach das Beste für uns will. Und ich bin überzeugt, dass jedes Gebot, das Gott uns gegeben hat, absolut das ist, was einfach absolut das Beste für uns ist. Denken wir an den Zug auf der Schiene. Der Zug wird sich vielleicht plötzlich fragen, hey Donnerwetter, warum geht es immer wieder so im Kreis? Er ist gerade im Engadin, der Zug. Und er wird denken, jetzt wird es mir einfach schwindelig und es ist einfach dumm. Aber der, der die Schiene gebaut hat, der gewusst, dass die dumme Loki nicht aufmacht, wenn es ein bisschen steiler ist. Und das ist genau das, Gott macht vielleicht damit Sachen, wie bei dem Zug, den er jetzt nicht versteht, wo wir nicht ganz verstehen, aber es ist absolut das Beste für uns, weil Gott als unser Bauherr, unser Baumeister, als unser Gott einfach weiß, was das Beste für uns ist. Und dann als zweites sagt Paulus, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und es vollkommen ist. Auch da gebe ich wieder eine eigene Predigt. Aber Paulus sagt, lernt euch nicht nach dem Maßstab der Welt zu richten und lernt euch verändern. Manchmal meine ich, dass wir als Christen den Eindruck haben, wenn ich etwas werde, zum Beispiel Arbeiter, heisst es, es gibt Arbeiter, jetzt entscheide ich mich, ein Arbeiter zu werden, mache ich so, zack, jetzt bin ich der Arbeiter. Also es ist nicht so. Es ist ein Prozess, das Leben lang geht. Das sagt auch der Paulus. Er hat zwar vorher gesagt, geht euch ganz Gott an. Aber jetzt im zweiten Vers sagt er, hey, das braucht Zeit. Lasst euch verändern von Gott. Entspannet euch, wenn ihr voller Fehler seid. Und lasst einfach Gott machen. Lasst Gott euch verändern und euer Leben ihm anzugeben. Warum motiviert mich, ein Arbeiter aus Leidenschaft zu sein? Was motiviert mich? Mit dem wollte ich jetzt schliessen. Mich motiviert es unheimlich, als Arbeiter von Gott zu leben, weil ich weiß, dass es das Beste ist für mich. Das motiviert mich, auch in die Beziehung mit Gott zu investieren. Ich wollte nie etwas bei Gott einfach machen müssen, weil ich den Eindruck habe, hey, es ist ein Drucken, ein Müssen und ein Sollen. Es mag Momente geben, wo ich es empfinde, dann sage ich trotzdem, ich vertraue auf Gott, weil ich weiß grundsätzlich, das ist das Beste für mich, was Gott von mir will. Das andere, was ich weiß, ist, dass das Beste ist, dass es Gott dem Abraham gesagt hat, du wirst gesegnet werden. Folg mir nach, aus dem werden viele Völker entstehen, du wirst gesegnet werden. Ich weiß, dass es mit Gott unterwegs ist, ich auf dem Weg mit Gottes Segen darf rechnen. Das heisst nicht, dass Gott mich von jedem Problem wird bewahren. Auf unserem Weg mit Gott begegnet uns immer ganz viele Sachen. Und mit einem müssen wir einfach sagen, es ist einfach scheiße. Aber Gott will den Weg mit uns gehen. Er lässt uns nie den Weg allein gehen. Und das, nur schon das ist ein riesen Segen. Und darum will ich leidenschaftlich, wie der Abraham, als Arbeiter von Gott leben. Und dann sagt aber Gott auch noch, du sollst ein Segen sein für andere. Und das ist das, was mich auch extrem motiviert, um zu sagen, ich will, dass noch ganz viele Menschen Arbeiter von Gott werden. Darum müssen wir eigentlich Evangelisation betreiben. Darum wollen wir Menschen mit dem Evangelium erreichen. Es geht nicht nur einfach darum, dass die Leute ihr schlimmes Leben verlassen. Es geht um viel mehr, sondern dass sie mit Gott unterwegs sind. Dass sie zurück auf die Schiene kommen dürfen, die Gott für sie vorgesehen hat. Darum will ich Menschen erreichen. Weil wenn ich sage, hey, Gott hat eigentlich alle Menschen als Arbeiter geschaffen und es ist absolut das Beste für sie, egal wie gut er meint, das gehe ich ihm jetzt schon. Es kann ihm noch viel besser gehen, wenn er als Arbeiter von Gott lebt. Und das motiviert mich und ist eigentlich, ich sage, für mich viel motivierender als irgendetwas anderes, dass ich Menschen mit dem Evangelium erreichen. Das ist auch der Grund, dass ich Menschen aber auch begleiten will, wenn sie mal Jesus kennen. Das hört ja nicht auf. Wenn ein Mensch Jesus kennenlernt, dann haben wir viel so ein bisschen, ja, der ist jetzt gerettet, das ist fertig, jetzt haben wir Aufgabe erfüllt. Dort fängt es erst richtig an. Und darum brauchen Menschen Begleitung und darum bin ich motiviert, das auch zu machen, zum Lernen, was es heisst, mit Gott zu leben, was es heisst, als Arbeiter von Gott zu leben. Wie gesagt, das ist ein Prozess. Und darum brauchen wir uns einander. Darum gibt es einen Gottesdienst, darum gibt es Hauskreis, darum gibt es eine Bibelstunde. Darum sehen wir uns immer wieder, wenn wir zusammen den Weg gehen und zusammen uns anspornen, als Arbeiter von Gott zu leben. Und zudem möchte ich jeden von euch ganz herzlich motivieren, dann sage ich Gott, auch wenn es schwer ist manchmal, auch wenn es mich vielleicht alles kostet, ich will als Arbeiter von dir leben, weil ich weiß, dass du mich liebst, weil ich dich auch unendlich lieb habe. Und wenn wir noch nicht an dem Punkt sind, lassen wir uns von Gott an der Hand nehmen und in das hineinführen. Es ist nicht ein Müssen, ein Sollen, das muss man selber mit kämpfen. Gott macht das für uns. Und da dürfen wir uns auf ihn verlassen. Ich möchte noch beten.